Chemie kennt keine Liga. Der HFC-Podcast der Mitteldeutschen Zeitung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Chemie kennt keine Liga, dem HFC-Podcast der Mitteldeutschen Zeitung. Und das Personalkarussell dreht sich auch bei uns immer weiter. Fabian Wölfling hat heute frei, der ist heute nicht dabei. Dafür ist Chris Kitsche bei mir, Sportreporter bei der Mitteldeutschen Zeitung. Hallo Chris.
Jawohl, ich bin heute mit dabei und wir haben so ein bisschen Osterhoffnung mitgebracht, würde ich sagen.
Ja, absolut, absolut. Osterhoffnung. Das Osterwochenende aus HFC-Sicht ist ziemlich gut gelaufen. Kann man nicht anders sagen. Kurzer Themenüberblick, das machen wir immer schön am Anfang. Natürlich Spiel Meuselwitz, das war ja am Osterwochenende, am Ostersamstag. Ich hoffe, alle haben das verfolgt im MZ-Livestream. Den gab es ja am Samstag und ja, das Spiel gegen Meuselwitz, da wollen wir ein bisschen drauf gucken. Dann beschäftigt uns leider nochmal das Spiel gegen Jena, da vor allen Dingen die Vorfälle abseits des Spielfelds, also die Randale, die es da gab. Da gibt es so ja, kleine neue Entwicklungen, könnte man sagen. Und dann weiter Dauerbrenner bei uns, die Initiative Regionalliga-Reform, Aufstiegsreform. Da gibt es weitere Entwicklungen und dann gehen wir noch ein bisschen in den Ausblick und immer wieder werden uns jetzt auch Personalien begegnen.
So ist es.
Bei Meuselwitz spielen natürlich als allererstes Ischel. Ja, zweimal getroffen. Du hast dir das Spiel angeschaut, auch mit Blick auf Ischel einen Text dazu geschrieben. Vielleicht kannst du mal ganz kurz so ein bisschen deine Eindrücke zusammenfassen. Es war ja zum ersten Mal einen Rückstand aufgeholt? Ich weiß gar nicht genau.
Genau, das war so das Bemerkenswerte, was auch Trainer Marc Zimmermann gesagt hat. Bevor ich zu Ischel komme, vielleicht nochmal zum Spiel allgemein. Ja. Also Meuselwitz, das ist ja so Regionalliga pur Programm,
Sipsendorf, Glaserkuppe,
ja. Und Regionalliga Traum. Man muss leider sagen, das war auch so ein bisschen so ein typisches Regionalligaspiel für den HFC in dieser Saison. Also ja, du bist zwar optisch überlegen, man sieht, du hast mehr Qualität, spielst bis zum Strafraum ganz gefällig, aber dann fällt dir irgendwie nicht viel ein. Also das war weiter so das Problem auch in Meuselwitz.
Ich habe so ein bisschen nebenbei geguckt, man hat dann doch immer ein paar Osterfeierlichkeiten zu tun. Es war irgendwie behäbig so, irgendwie nicht so richtig nach vorne gekommen, keine Idee gehabt, wie man da irgendwie da zu Chancen kommen kann.
Und leider auch, wie in Jena, individuelle Fehler, also das Gegentor fällt da auch viel zu einfach, da kommt so ein Heber in den Strafraum rein und dann
fühlt sich keiner zuständig.
Genau, Haarlang springt da noch über den Ball durch, also ja. Blödes Gegentor und dann hast du wirklich schon das Worst Case im Kopf gehabt, ja, dass du vielleicht Lok da am Sonntag, also hätte HFC verloren, Lok gewonnen, dann also in Zehlendorf, dann hättest du denen zur Meisterschaft gratulieren müssen. Ist anders gekommen.
Aber es kam genau andersrum, denn der HFC kam zurück.
Genau, zwei Wechsel wollen wir da mal vor allem ansprechen. Also Pollard ist zur Halbzeit schon reingekommen und dann
ein bisschen später Ischel. Ganz kurz, der Pollard, der war ja verletzt.
Genau. Der hatte einen doppelten Bänderriss, Spiel bei Hertha 2, da ist er ganz böse umgeknickt. Da hat man sogar befürchtet, ja, wird das überhaupt nochmal was die Saison, weil doppelter Bänderriss, das ist natürlich nicht ohne im Sprunggelenk.
Das ist ja das Außergewöhnliche, also eigentlich war es eine Verletzung, wo die Rückkehr jetzt zu diesem Zeitpunkt schon eigentlich nicht realistisch war, fast ausgeschlossen, aber er hat es doch irgendwie geschafft.
28 Tage war so die Ausfallzeit, also er war ja schon gegen Babelsberg kurz dabei, also er hat gesagt, gegen Babelsberg wollte er unbedingt dabei sein, um so diese innere Blockade, also wieder in diese Abläufe zu kommen, diese innere Blockade zu lösen. Ja, er hat einfach gesagt, er hatte halt auch ein bisschen Glück, aber es war auch harte Arbeit, also mit den Physios in Berlin hier beim HFC, er ist mental dadurch stärker geworden. Und ja, jetzt ja gegen Meuselwitz, also mein Eindruck war, Pollard, wenn der einen Ball hat, da kann immer was passieren, auch wenn vielleicht die ersten Aktionen nicht so gut waren. Und dann, also er hat ja beide Tore auf Ischel vorbereitet. Es war so der Gedanke bei der Einwechslung von Ischel, du hast jetzt mit Niedfeld und ihm dann zwei körperlich starke Spieler, da drin zwei Büffel, so hat es Trainer Marc Zimmermann
gesagt. Ja, also richtig wuchtige Typen.
Ne? Und dann jagst du da einfach die Bälle rein und dann versuchst es einfach noch. Und so war es dann. Pollard von links auf Ischel, okay, er hat natürlich im Strafraum auch viel Platz gehabt, aber macht jetzt endlich das Tor. Also die Geschichte bei Ischel ist ja so, er ist von Altglienicke im Winter gekommen, solle für mehr Torgefahr sorgen. Gegen Plauen hat er dann direkt getroffen, aber dann wirklich über 8 Spiele nicht getroffen, sehr glücklos. Also er hat die Chancen immer gehabt, hat jetzt auch im Gespräch gesagt, ja, gegen Viktoria Berlin hätte ich allein 3 Tore machen müssen. Also der war wirklich glücklos und ja, das war jetzt so eine schöne Ostergeschichte. Er macht da den Ausgleich. Und dann auch noch das 2-1 in der Nachspielzeit, auch nach Vorlage von Pollard. Ja.
Also war das, erinnert mich ganz genau dran, im Januar, als er gleich ein Tor gemacht hat, da dachtest du, ja, vielleicht ist das der Stürmer, den man sich auch so ein bisschen erhofft hat beim HFC und auch im Zusammenspiel mit Polat, der eben, wie du schon sagst, so offensiv so quirlig ist, wenn der einen Ball hat, da ist es irgendwie gefährlich. Irgendwie denke, hast du so ein anderes Gefühl, wenn der da vorne rumtribbelt und Vorlagen gibt und so. Ja, Eschel hat sich damit was für ihn verändert, weil es sah ja dann jetzt eher nicht so aus, als würde er beim HFC noch eine Zukunft haben.
Das ist jetzt die große Frage. Also ich würde sagen, jetzt ein gutes Spiel reicht natürlich nicht aus für einen neuen Vertrag, aber ja, wenn das jetzt so weitergeht, da könnte es dann nochmal eine Wende geben, weil ja, bis zum Meuselwitz-Spiel hätte ich jetzt gesagt, ja, das wird zu Ende gehen im Sommer. Hm. Ja, ist natürlich jetzt, kann er sich da weiterempfehlen. Es sind noch 4 Spiele, dann hast du noch das Pokalfinale. Ja, ist alles offen.
Er muss es halt bestätigen, glaube ich. Ja.
Genau.
Also, wenn er jetzt,
also wird spannend sein, wie entscheidet sich Zimmermann jetzt gegen Chemie Leipzig. Spielt er da von Anfang an? Also 2 Tore sind ja schon mal eine Empfehlung. Also könnte ich mir durchaus vorstellen.
Absolut, absolut. Okay, ja, dann am Sonntag das schöne Ereignis bei Lok. Die haben verloren gegen Zehlendorf. Ja, vielleicht machen wir das am Ende nochmal, dass es dann nochmal so ein bisschen spannend wird, aber das 2-1, die haben auch geführt, oder? Ja, die hatten geführt.
Ja. Geführt, ja.
Ja, und dann verloren, also genau der umgedrehte Spielverlauf, 7 Punkte sind es jetzt noch. Zu Meuselwitz-Babelsberg, irgendwie fand ich irgendwie ein geiles Spiel, so gut gelaufen, das war eigentlich alles ganz cool.
Babelsberg kommen wir vielleicht später auch nochmal mit einem Satz drauf, ja.
Ja, okay. Dann, ja, Jena. Wir müssen nochmal zurück zu Jena. Vorfälle in der Halbzeitpause da, die Randale, die es da gab, die Ausschreitungen. Ja, wie ist da der Stand? Gibt es da irgendwie schon Neuigkeiten? Wir hatten ja irgendwie im letzten Podcast auch vermeldet, wie viele Verletzte und so weiter, dass da die Ermittlungen laufen. Mhm. Ja, wie ist da so ein bisschen die Entwicklung?
Also Präsident Jürgen Fox hat ja am Stadionmikrofon gegen Babelsberg gesagt, ja, man verurteilt das, man wird das aufarbeiten. Es gab ja am Tag nach dem Spiel auch dieses Statement vom HFC. Ja, es wurde jetzt zuletzt von Seiten des HFC so ein bisschen immer auf die Ermittlungen verwiesen, dass die noch laufen. Ich habe auch bei der Polizei nachgefragt, ist richtig. Also die Videobilder werden da noch ausgewertet. Aber die Frage ist natürlich, was passiert auch an interner Aufarbeitung beim HFC, also abseits der Polizeiberichte. Und ja, da muss ich schon sagen, also aus meiner Sicht ist das zu wenig. Klar, du hast Gesprächsrunden gehabt mit dem Bündnis aktiver Mitglieder, mit dem Mitgliederrat. Ja,
ist
du hast
dieses bekannt, Band. Was da irgendwie besprochen wurde oder wie ist da, positionieren sich da die Fans sozusagen?
Naja, also was man raus ist halt klar, wir können nur klar sagen, was wir nicht wollen, also dass man sich da klar positioniert, aber ich sage mal jetzt sowas wie Selbstregulierungsprozesse innerhalb der Fanszene, dass auch die Ultras mal untereinander reden, wie will man das verhindern, das ist für mich wenig ersichtlich, dass das irgendwie passiert. Also klar, du hast auch diesen Banner vor dem Babelsberg-Spiel gehabt gegen Gewalt, aber ich sehe schon die Tendenz, es wird dann noch zu sehr darauf rumgerannt, ja, das Sicherheitskonzept in Jena hat nicht funktioniert.
Ja, da wurde gesagt, dass es zu viele Leute waren und
dass das vor allem
offener,
zu einfach war, diesen Zaunfall rauszutrennen, dass das einfach dann mit so einem Schraubendreher funktionierte. Aber das bringt dich ja nicht weiter. Also
also ja, und wie ich auch schon gesagt habe, das überhaupt auf die Idee zu kommen, beziehungsweise das entsprechende Werkzeug dabei zu haben, so einen Zaunfall da irgendwie zu verändern, ist natürlich, hat ja natürlich auch eine gewisse Planbarkeit setzt das voraus und einen gewissen Vorsatz. Also es war jetzt nicht so, dass das jetzt ein ganz großer Zufall war, dass da jemand irgendwie quasi schon aus Versehen sowas gemacht hat. Also insofern sind da schon Kräfte da anscheinend im Fanblock, die auf sowas aus waren.
Also mir fehlt da schon so der klare Ansatz oder auch das klare Verantwortungsbewusstsein. Wie wollen wir das in Zukunft verhindern? Weil es kann gut sein, dass die Polizei sagt, ja, hier die Bilder, die meisten waren maskiert, kann man niemanden rausfinden. Also ja, also mir kann keiner erzählen, dass da nicht auch welche war, die durchaus ja, bekannt sind. Man kennt seine Pappenheimer, also dass man weiß, wer das war. Ja, und das ist dann schon kritisch zu sehen, dass das ja, so wenig aufgearbeitet.
Zumal es für den HFC ja einfach auch krasse Folgen hat. Ja. Also die Geldstrafe, die wird ja kommen, und ihr hattet ja schon so ein bisschen gesagt, dass es wahrscheinlich, oder nicht nur wahrscheinlich, sondern relativ sicher fünfstellig werden wird, und das tut natürlich extrem weh.
Genau, und also ich hatte da auch nochmal beim NUFV nachgefragt, der Stand ist jetzt da, laufen die Ermittlungen auch noch, oder die Auswertung, das ist ja schon eine größere Sache, wurde da gesagt. Also da wird wirklich alles eingeholt, um sich da vollumfänglich zu informieren.
Okay. Ja, man kann nur hoffen, dass das nicht einfach nicht wieder passiert. Und also klar, sowas gehört irgendwie leider Gottes ein bisschen zum Fußball dazu. Das hat man schon überall erlebt, immer mal wieder. Aber es ist natürlich trotzdem dann wichtig, da zu gucken, dass man auch von Vereinsseite alles Mögliche tut, dass sowas halt einfach nicht vorkommt.
Klar, man kann nicht alles verhindern, aber ja, man muss das versuchen aus eigenem Interesse. Das wird wirklich teuer. Du willst wieder in die dritte Liga, brauchst natürlich für den Kader Geld, und du willst auch diese Strafen, diese Kollektivstrafen für Pyrotechnik abschaffen, und da ist die Aktion in Jena, das war ein Bärendienst, wenn du da aus dem eigenen Block in den anderen reinschießt. Also ja, und da fehlt mir eben die klare Aufarbeitung.
Absolut, absolut. Ich kann es natürlich auch ein bisschen verstehen, muss ich sagen, dass man natürlich auch sagt, vielleicht war das Sicherheitskonzept nicht das Allercoolste, aber wie gesagt, das rechtfertigt auf keinen Fall solche
Ausschläge. Man muss bei sich selber anfangen.
Absolut, absolut. Das andere hätte man ja auch machen können, aber dann die Ausschreitungen sind natürlich auch in dieser Hinsicht, wenn man das kritisieren wollte, das Sicherheitskonzept, sind natürlich die Ausschreitungen dann auch noch ein weiterer Bärendienst, beziehungsweise auch ein Bärendienst in dieser Richtung. Okay, da hoffen wir dann, dass wir irgendwie beim nächsten Mal dann schon finalere Aussagen treffen können, als die Ermittlungen laufen. Wie lange das dauert, kann man nochmal kaum nicht so richtig sagen. Das ist halt, kommt ein bisschen auf viele, viele Faktoren an. Was weiterhin auch noch läuft, ist, wie ich schon sagte, diese Initiative Regionalliga-Reform. Da konnte man natürlich davon ausgehen, dass es jetzt kein ganz schnelles Ding werden wird. Da hat sich der DFB eingeschaltet. Am grünen Donnerstag wurde sich da getroffen. Und genau, da hast du auch ein paar Infos, wie es da so aktuell aussieht.
Genau, das war erstmal so geplant, dass der NUFV mit der Initiative zusammen, 16 Vereine sind das jetzt, glaube ich, noch, dass die sich mit
dem... Ja, Meuselwitz ist irgendwie nach Hause gegangen, ne? Berlin war von Anfang an nicht dabei, Meuselwitz genau. Will auch nicht mehr. Aber Meuselwitz ist ja auch quasi, der ist ja auch mit der Regionalliga ganz zufrieden, glaube ich, in allen Belangen.
Ja, ja. Kenne ich die Hintergründe jetzt nicht genau, aber genau, das war an Gründonnerstag. Also erstmal war geplant Vertreter des DFB, und dann hat der Präsident gesagt, er kommt dazu. Das wurde erstmal als sehr positives Zeichen gewertet. Manche haben da sogar von einer historischen Wende gesprochen, weil sie dachten, ja, der will das jetzt zur Chefsache werden, da jetzt kommt der große Durchbruch, hatten schon ein paar gehofft. Ganz so weit ist jetzt nicht gekommen, also das Ergebnis, der DFB steht jetzt als Vermittler bereit, kommen wir vielleicht gleich dazu, was das heißt. Aber der DFB sagt auch klar, die dritte Liga wird nicht angetastet, und es ist weiter die Hauptverantwortung der Landesverbände, der Regionalverbände, da zu einer Lösung zu
kommen. Ja, das ist natürlich auch ein ganz schlauer Move vom DFB zu sagen, sie sind quasi, sie können jetzt immer sagen, sie sind beteiligt gewesen, und sie haben ja probiert mitzumachen sozusagen, aber so Vermittlerrolle ist natürlich, ja, braucht es das? Also kannst ja mit allen Beteiligten, kann ja jeder, kann die Initiative auch so sprechen, aber gut, vielleicht ist da wichtig, dass da noch jemand dazwischen ist.
Ich sehe da schon als positives Signal auch an die anderen Regionalverbände, dass sie jetzt sehen, der DFB sieht das als wichtiges Thema, also das ist schon durchaus positiv. Ja. Aber ja, also der DFB regelt ja bisher so, ja, wie man in die dritte Liga aufsteigt, und dass da gesagt wird, wir werden nicht Akteur, wir sind nur Vermittler. Ja, also ich
sehe, eigentlich wären sie diejenigen, die es dann sozusagen auch exekutieren müssten sozusagen. Also die müssten ja dann quasi auch bei der, wenn denn ein Modus gefunden werden würde, müsste der DFB ja quasi dann auch aktiv mit dabei sein, das umzusetzen.
Also ich sage nochmal vielleicht, was heißt diese Vermittlerrolle? Also wenn man jetzt in eine Sackgasse gerät, die Regionalverbände sprechen und ja, es gibt irgendwie 8 Lösungen und keiner geht d'accord mit der anderen, dann ist eben die Erwartung, dass der DFB dann nochmal sagt, vielleicht einen neuen Blickwinkel, also dass man das dann ein bisschen löst. Also ja, ich sehe den DFB da schon klar in der Verantwortung, ob man es jetzt Vermittler nennen will, wie auch immer, also dass sie da zu einer Lösung kommen, ja.
Ja, also mir fehlt immer noch so ein bisschen fehlt wahrscheinlich allen der genaue Vorschlag, das genaue Szenario, wie man es denn machen will. Ihr hattet, glaube ich, auch gesagt, es ist jetzt so auf 2 Vorschläge geschrumpft so ein bisschen, oder war das der letzte Stand?
Naja, einer dieser Vorschläge ist ja Veränderung der dritten Liga, dass ist jetzt immer mehr vom Tisch, weil der DFB-Präsident da auch oder der DFB klar gesagt hat, die dritte Liga funktioniert, das ist eine gewachsene Liga, das werden wir auf keinen Fall antasten. Deswegen ist jetzt ja weiter, konzentrieren sie sich darauf, dass aus 5 Regionalligen 4 werden.
Ja, das halte ich auch für das Wahrscheinlichste.
Also so wie ich gehört habe, gibt es da jetzt 3 Varianten. Sie haben das jetzt immer noch nicht ganz öffentlich gemacht, wie das ganz konkret aussieht, weil ja, da verschreckt wahrscheinlich einige, jetzt wird wieder das diskutiert und dann das. Also da will man sich noch bedeckt halten, bis man da...
Da bin ich aber gespannt drauf, was da noch aus der Kiste geholt wird für ein mysteriöser weiterer Vorschlag.
Also der nächste Schritt ist ja jetzt ein Treffen mit dem NFV, mit dem Norddeutschen Fußballverband. Mhm. Das ist am 22. Mai in Hamburg. Ja, und du sagst, du bist gespannt. Ja, das... Ja, bin ich jetzt auf jeden Fall auch. Jetzt würde ich sagen, jetzt beginnt so ein bisschen die heiße Phase, in der sich zeigt, kommt man da zu einer Lösung? Wird das was?
Oder? Ja, also es kann, glaube ich, nur, dass man eine größere Nordliga macht oder sowas in diese Richtung und nach unten ein bisschen was abgibt. Aber wo ist denn unten? Geht dann ganz Thüringen nach Bayern oder was ist das dann? Oder nach Hessen rüber? Keine Ahnung, was da. Also ich habe da noch keine so richtige Ahnung, weil die gerade die was dann so im Süden angrenzt, die sächsischen Vereine und die thüringischen Vereine, das ist ja, ich meine, das ist Mitteldeutschland, die können ja nicht irgendwie in Bayern spielen oder so, also würde ich jetzt sagen. Aber.
Also ich glaube, die Krux oder das Problem an der ganzen Sache ist so ein bisschen, in Bayern und im Norden gibt es eben noch mehr Eilenburgs und Meuselwitze, da haben sie Jedelo 2 oder...
Ja, absolut.
In Bayern, Schwaben-Augsburg oder wen auch immer.
Ja, bei der Bayernliga wundere ich mich auch manchmal, was da so alles,
und,
was da
ja, alles mitspielt. Also wenn Bayern und Norden sagen, ja, wir wollen unsere kleinen Vereine schützen, das soll so bleiben, wie es ist für die, dann wird es problematisch.
Genau,
und
die werden ja immer aufbegehren, weil für die das natürlich alles kaum zu stemmen ist. Ja, also gab es ja auch in der Vergangenheit schon Vereine, die gesagt haben, uns ist die Regionalliga, wenn wir so weit fahren müssen, die ganzen Kosten, die da entstehen und so, sind einfach zu viel. Das gab es ja auch durchaus schon. Schwierig. Da irgendwie eine Lösung zu finden. Aber wir sind natürlich weiter gespannt und wir verfolgen das Thema und sind da auch immer, also ich bin gespannt, was da noch für Vorschläge kommen und begleitet uns ja auch schon eine Weile. So, jetzt Ausblick und ich weiß nicht, wollen wir erst so Verträge machen, was da so offen ist, beziehungsweise die Matchwinner der letzten Spiele und dann glaube ich, kommen wir nochmal so auf mein Lieblingsthema, nämlich was geht noch in Richtung Aufstieg.
Also das ist ja gleichzeitig so ein bisschen Rückblick. Das Babelsberg-Spiel, da haben Harlang und Inala getroffen, da haben wir ein bisschen getitelt Eigenwerbung unter Flutlicht, weil bei beiden ist offen, wie geht es im Sommer weiter, also bei Inala verlängert sich der Vertrag nur, wenn der Aufstieg gelingt, bei Harlang läuft der Vertrag sowieso aus. Das sind so diese großen offenen Personalien beim HFC. Also Inala sehe ich gerade so ein bisschen 50-50, da wird noch so ein bisschen gewartet. Ist jetzt tatsächlich der Aufstieg dann ganz vom Tisch, dann wird da vielleicht noch konkreter gesprochen. Harlang, haben wir nochmal thematisiert. Also würde ich jetzt vielleicht eher sagen, Tendenz ist, dass er geht. Weil das zieht sich jetzt schon wirklich, da wurde gesagt, ja, irgendwann muss er sich eben entscheiden.
Der hat natürlich, glaube ich, klar Ambitionen, höher zu spielen.
Genau, also bei ihm ist eben der Vorteil, er fällt auch nächstes Jahr noch unter die U23-Regelung. Also Drittligisten müssen ja eine bestimmte Anzahl an U23-Spielern im Kader haben. Und ja, er ist vielseitig einsetzbar, also auf beiden, rechte Seite, linke Seite, beide Positionen kann er spielen, defensiv, offensiv, also ja, ist dadurch für Drittligisten spannend. Ja.
Absolut, gerade was du sagst mit der U23-Regelung, das ist natürlich, da ist natürlich ein Fund sozusagen und seine Vielseitigkeiten dann, ja, er hat sie jetzt nicht komplett etabliert diese Saison, aber auch jetzt im Meuselwitz-Spiel fand ich auch durchaus auffällig.
Also er bringt da auf jeden Fall immer Antrieb nach vorne, frischen Wind, ja.
Genau, also die Offensivkraft, die er auch hat, ist, glaube ich, auch durchaus bemerkenswert. Noch einfach jung, ja. Das ist, also kommt ja mit der U23-Regelung logischerweise, ist halt ein junger Spieler, der da auch noch Potenzial hat. Insofern wird schwer für den HFC, ist natürlich total schade, ja. Wäre für ihn vielleicht auch rein aus Entwicklungssicht eine vielleicht gar nicht so schlechte Idee, auch beim HFC zu bleiben sozusagen, vielleicht noch ein Jahr zu machen, wo er dann auch sich festspielt und dann vielleicht sogar noch ein bisschen höher steigen kann. Auf der anderen Seite weiß er natürlich nicht, wie es nächstes Jahr läuft. Ja, deswegen, also kann ich schon verstehen, wenn da irgendjemand um die Ecke kommt und sagt, hier, wir würden dir einen Vertrag geben, dritte Liga, das natürlich dann sehr, sehr reizvoll ist, zumal wenn der HFC in der Regionalliga bleibt. Ich glaube, wenn der Aufstieg wirklich noch irgendwie relevant sein würde, dann würde er wahrscheinlich auch nochmal anders nachdenken, aber klar, unter den jetzigen Bedingungen mit HFC bleibt in der Regionalliga, ist es, glaube ich, reizvoll, dann zu sagen, ich gehe eine Stufe nach oben und die Angebote wird es wohl geben. Ja, dann hast du noch was geschrieben zu Kastenhofer. Ist ja auch eine interessante Personalie. Ich habe wirklich gestern, oder wann hat beim Mäusel-Spiel, nicht gestern, sondern am Samstag, gedacht, was, den kennst du doch irgendwoher. Und dann, also beim Jubel irgendwie, war auf einmal da.
Ja,
genau. Wie ist diesen Geschichte, dass der auf einmal dann doch wieder irgendwie mitspielt, weil er ja die Saison nicht so wirklich zum Tragen kam?
Ja, also Niklas Kastenhofer, da ist ja die Situation so, er hat eigentlich noch Vertrag, aber so ganz ausschließen will er jetzt nicht, dass er sich im Sommer einen neuen Verein sucht, weil das ist wirklich bei ihm überraschend. Also er ist ja mit Drittliga-Erfahrung beim HFC und beim VfB Lübeck wieder zurück nach Halle gekommen. Da dachte man,
ja, so eine feste Größe,
könnte sein, ja. Auf jeden Fall Stammplatz-Ambitionen, Ambitionen als Führungsspieler. Aber ja, er spielt wirklich unter Marc Zimmermann überhaupt keine Rolle.
Hast, glaube ich, zusammengerechnet 87 Minuten in dieser Saison oder irgendwie so in diese Richtung war es. Also das ist ja nicht mal ein ganzes Spiel. Ja, wir haben 30 Spiele gespielt.
Genau, also gegen Babelsberg waren es dann 9 Minuten. Er durfte dann sogar die Kapitänsbinde tragen für auch Jonas
Liedfeld. Total seltsam, aber...
Ja, war natürlich ein schönes Zeichen. Okay, er hat natürlich auch eine gewisse Erfahrung. Aber ja, er sagt, also mit 26 Jahren, mit Drittliga-Erfahrung hier auf der Bank in der Regionale zu sitzen, das kann nicht mein Anspruch sein. Klar, es ist sein Herzensverein, er würde gern bleiben, aber ja, ich sag mal, wenn er in der Vorbereitung da keine Aussicht auf Besserung hat, dass die sportliche Situation sich verbessert, dann ist wohl ein Wechsel die beste Option für ihn.
Ja, und der wird ja dann auch gut einschätzen können, ob das mit dem Trainer noch so funktioniert, dass da für ihn eine Chance da ist.
Ich sag vielleicht mal noch einen Satz kurz zu Americo Neves, den hatten sie da im Probetraining, der ist
vom VfL
Halle aus der Oberliga.
Ja.
Offensivspieler, physisch stark, Portugiese, 21 Jahre alt. War jetzt eher so rauszuhören, dass das erstmal kein Kandidat für eine Verpflichtung ist, aber man hat sich den jetzt angeschaut, also man hat den hier vor der eigenen Haustür und da hat man gedacht.
Das war wahrscheinlich das Naheliegende, oder? Weil so jetzt in dieser Phase irgendwie Probespieler... Kommt mir erstmal nicht so bekannt vor, dass man in der Phase jetzt so Probespieler dazu holt und man sagt, du, trainier mal ein bisschen mit, weil das ist ja eigentlich eher für andere Zeiten sozusagen typisch.
Ja, das ist schon ungewöhnlich, aber auch passiert durchaus mal. Also das wollte man jetzt einfach mal abklopfen.
Ja, genau. Durch die örtliche Nähe dann natürlich auch zu verstehen, dass das etwas ist. Okay, dann da hast du es bei dem letzten Podcast gesagt, der Aufstieg ist weg oder wieso in diese Richtung, damit müssen wir uns eigentlich nicht mehr beschäftigen. Jetzt sind es noch sieben Punkte. Bei noch 12 ausstehenden Punkten. Lok müsste zweimal gewinnen. Der HFC muss am besten natürlich alles gewinnen, aber es sieht schon irgendwie, also so die Gefühlsachterbahn, die haben wir ja schon mehrfach beschrieben im Podcast dieses Jahr, dass es immer mal so war, dass man dachte, oh, jetzt kommt man wieder ran und dann hat der HFC wieder diese Hoffnung relativ schnell zunichte gemacht. Hast du jetzt gerade noch Hoffnung oder bist du immer noch dabei, der Aufstieg ist weg?
Naja, also ich sag mal, aus der 1% Chance ist jetzt vielleicht eine 3% Chance
geworden. Das ist aber wenig.
Ja, also das sagt doch aber auch der Sportdirektor immer, also du musst auch selber irgendwie Eindruck machen, dass du wirklich hier alles gewinnst und den Eindruck macht der HFC nicht.
Zwei Spiele eben jetzt.
Und aber wie? Und Lok wird noch seine 6 Punkte holen.
Wir können ja mal auf das Restprogramm gucken. Also HFC, weißt du ja auch, Chemie, dann BFC, Zehlendorf, kommt dann ein Heimspiel noch gegen Zehlendorf, Hertha Zehlendorf und dann Greifswald. Also Halle muss im Norden, in den Berliner Verein und dann nochmal ganz in den Norden zu Greifswald, das ist auch ein Auswärtsspiel. Lok hingegen ist ein bisschen regionaler unterwegs, also jetzt erstmal gegen Greifswald, die müssen auch nochmal dahin. Freitag, dann kommt Chemnitz, dann wahrscheinlich schon fest eingeplante 3 Punkte gegen Plauen zu Hause und dann Auswärtsspiel, das letzte in Erfurt. Ja, wer hat da das schwierigere Programm aus deiner Sicht?
Ja, gut, das gebe ich jetzt vielleicht recht, dass Lok vielleicht da so noch ein bisschen mehr die Brocken hat. Ja, also okay, ich sage mal ganz entscheidend, wie laufen jetzt die beiden nächsten Spiele? Also wenn der HFC beide gewinnt und Lok verliert vielleicht noch einmal, dann
sind es ja
vier Punkte die letzten zwei Spiele und dann, weiß nicht, aber ja, also ich sehe jetzt vor allem das Positive, dass du die Spannung hochhalten kannst, es geht jetzt noch um was, also rechnerisch ist noch möglich, aber ich sehe da jetzt nicht mehr.
Ist ja auch sehr schön, dass am Freitag die beiden Spiele ja parallel sind, soweit ich das im Blick habe. Also Lok zu Hause gegen Greifswald.
Genau.
Und HFC zu Hause gegen Chemie. Da könnte Chemie ja quasi den gegen Lok haben sie dreimal in der Saison verloren, da könnten sie den noch ein bisschen ärgern, indem sie den HFC gewinnen lassen, aber natürlich, Chemie ist natürlich auch da, quasi hat andere Sorgen, die müssen gucken, dass sie in der Liga bleiben, die sind ja auch im Abstiegskampf noch so ein bisschen drin. Insofern ist das nicht zu erwarten, aber ja, wie gesagt, wenn HFC verliert gegen Chemie, ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit vorbei. Wenn sie gewinnen, dann bleibt es vielleicht noch spannend und dann kommt es ein bisschen darauf an, was Lok macht. Aber wenn Lok verliert und Halle gewinnt, dann sind es noch 4 Punkte und dann bei noch 9 Punkten ausstehend. Also es kann alles sehr, sehr, sehr schön sein. Aber wie gesagt, der HFC hat mir zumindest schon manchmal diese Saison diese Hoffnung relativ schnell wieder zunichte gemacht. Wir hoffen, dass es diesmal anders läuft und dann wäre es nämlich echt eine geile Saison-Endspurt sozusagen. Geile letzte 3 Spiele. Was ja für alle, glaube ich, cool wäre, wenn so ein bisschen Spannung noch da ist. Aber wir werden sehen, ob das so funktioniert. Chemie auf jeden Fall auch ein unangenehmer Gegner. Die haben ja gestern 4:0 gegen
Viktoria Berlin
gewonnen. Nicht gestern, sondern vorgestern.
Das war tatsächlich gestern.
Das war tatsächlich gestern. Ich bin ein bisschen durcheinander wegen der Feiertage und die ganzen Spiele verteilt. Okay, dann würde ich sagen, haben wir es durch und sind guter Hoffnung, dass wir in 2 Wochen vielleicht dann doch noch irgendwie über eine spannende Liga reden können. Das wär schon cool. Also auch egal, wie es dann ausgeht, aber wenn man 2 Wochen nochmal sagen können, es bleibt spannend oder es ist noch spannend, dann wäre es eine gute Sache.
Ja, letztes Spiel ist Greifswald. Wenn das nicht einfach nur noch eine Sonntagsbummelfahrt wird, da ja, hätte ich auch nichts dagegen.
Genau. So machen wir es. Dann danke ich dir für deine Zeit und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin.
Macht's gut.
Ciao, ciao.
Chemie kennt keine Liga. Der HFC-Podcast der Mitteldeutschen Zeitung.